Moin moin und herzlich willkommen zu Das Kingdom, dem deutschen Chiefs Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir heute über ein neues Spiel sprechen können, dass wir nicht mehr über die letzte Niederlage reden können, sondern ganz positiv, ganz frei heute in das Spiel von 19 Uhr gegen die Patriots zu gehen. Ich bin ganz glücklich, dass das Spiel um 19 Uhr läuft, dass wir alle das ganz entspannt mal gucken können. Und heute diskutiere ich mit Marius darüber.
Ja, moin Daniel, moin an euch da draußen. 19 Uhr, Sonntagabend, ist eine gute Zeit für ein Chiefs-Spiel. Hatten wir viel zu selten in dieser Saison.
Definitiv. Fabi heute leider nicht dabei, der muss seine Muskeln einsetzen und beim Umzug helfen. Aber das kriegen wir auch zu zweit heute hin. Ich durfte vor 2 Tagen schon bei den Kollegen von Trash Talk Patriots drüber reden und habe gemerkt, ich freue mich sehr auf das Spiel, weil ich finde es ein bisschen, wir können da, glaube ich, positiv die Saison jetzt drehen. Wir können positiv hinvorgucken ehrlicherweise ist es ein schöner Übergang zum der ersten News, die wir heute haben. Ich glaube, die Chargers-Fans gucken auch deutlich positiver in die Zukunft, oder Marius?
So ist es. Bei denen brannte gestern Nacht der Baum, sprichwörtlich schon frühzeitig vor Weihnachten. Ich habe es ein bisschen angeschaut und den Halbzeitstand gesehen und dachte so, okay. Da ist irgendwas passiert, das nicht so alltäglich ist, und das war dann halt schon auch.
Schön, wenn man Weihnachtsfeier hat, oder? Dann nachts nach Hause kommt und direkt
Football gucken kann. Ja, ich habe es dann leider nicht mehr auf die Weihnachtsfeier geschafft, okay. Krankheitsbedingt aktuell in der Quarantäne. Deswegen war das gestern schon so ein bisschen, man liegt im Bett und hat sowieso nichts zu tun, weil man den halben Tag auch geschlafen hat. Also kann man auch Football nachts gucken. Das ist dann der Vorteil davon. Aber es war schon wild, muss ich sagen. Also ich habe nicht alles gesehen und auch dann am Ende die 21 Punkte, die sie da noch gemacht haben, die habe ich mir dann in Real Life nochmal angeschaut. Aber das war schon ein Spiel. Und heute dann auch entsprechend die ersten Maßnahmen getroffen wurden von der Franchise selber. Brandon Staley und der General Manager sind ihren Ämtern entbunden worden. Ich glaube, Staley ist nach Kevin Gilbride, der 98 während der Saison entlassen wurde, der zweite Trainer, der mitten in der Saison entlassen wird, beziehungsweise ja, ist ja nicht mehr so ganz mitten, aber am Ende. Und seit 1970 der zweite Chargers-Trainer, wie gesagt, der vorzeitig gehen muss. Staley hatte einen Rekord von 24-24, glaube ich, und war nicht ganz schlecht, aber auch hinter den Erwartungen zurückgeblieben, besonders in dieser Saison. Und naja, jetzt mit dem Ausfall von Justin Herbert, der ja Season-Ending-Injury hat, ist da jetzt auch nicht mehr wirklich was zu holen. Aber dass die Saison halt eben so abläuft am Ende und dann auch noch gegen einen Division-Rivalen, der mit ebenfalls keinem Starting-Quarterback spielt, so unter die Räder zu kommen, das ist schon eine Hausnummer, oder Daniel?
Ja, definitiv. Ich glaube, 11 Monate zu spät, wenn man Chargers-Fans jetzt fragen würde. Ja. Für uns natürlich eigentlich schade. Brandon Staley hat immer dafür gesorgt, dass die Chargers in den besonderen Momenten dann nicht hingekriegt haben. Die sahen teilweise echt gut aus gegen uns und am Ende haben sie trotzdem verloren, weil sie dann irgendwelche Fehler gemacht haben. Er war bekannt dafür, viel auf Fourth Downs zu gehen, viel Risiko zu gehen. Und das ist eben auch öfter mal schiefgegangen. Ich finde insgesamt, also er war ja eher so defensive-minded, auch einer der Kollegen, die so ein bisschen Vic Fangio nachgeeifert haben und meines Erachtens nach auch daran gescheitert ist, wenn dein Headcoach defensive-minded ist und du bist in den letzten 10 Teams in allen Defensivstatistiken, dann muss da irgendwas schieflaufen. Gerade wenn du einen Khalil Mack vorne hast, der irgendwie die Liga anführt mit Sacks, dann funktioniert da gerade etwas nicht. Und viele auch Free Agents, die gekommen sind, also Tom Telesco, der GM, auch meines Erachtens nach vollkommen zu Recht. Eine Zahl, die ich heute gelesen habe, 58% des Salary Caps des nächsten Jahres sind, glaube ich, mit 4 Spielern schon belastet. Das ist Khalil Mack. Das sind die beiden Receiver, Keenan Allen und Mike Williams. Ich glaube, noch ein vierter. Es ist nicht Justin Herbert. Aber das sagt auch schon relativ viel über dein Team aus, wenn du fast 60% deines Caps für ganz wenig Spieler aussetzt und damit natürlich drumherum jetzt nicht die Klasse und die Qualität schaffen kannst. Also von daher, ich kann es verstehen. Für mich, ich bin gespannt, wer da kommt. Also ein bisschen flüstert es ja, dass Bill Belichick, der bei den Patriots wahrscheinlich auch nach dieser legendären Pressekonferenz in Frankfurt nach dem Colts-Spiel dann mehr oder weniger die Entscheidung getroffen worden ist, dass er nicht mehr dabei ist, dass der vielleicht nach Los Angeles ziehen könnte. Mal gucken, im schönen Kalifornien den grummeligen Bill zu haben, wäre auch ganz amüsant, aber keine einfache Aufgabe mit einem Top-Quarterback und sonst relativ, ja, in einer schwierigen finanziellen Situation, relativ überaltertes Team. Bin ich gespannt, was die machen.
Ja, das bleibt spannend. Ich möchte Ole Bill eigentlich nicht zweimal in der Saison spielen, bin ich ganz ehrlich. Vor allem nicht bei den Chargers. Ich glaube, der würde denen schon auch mal ein paar Impulse geben. Das heißt, der darf gerne woanders eine fortlaufende Trainerbleibe finden.
Ja, fast die beste, perfekte Übergang jetzt zu den Patriots, aber da vielleicht noch hingewiesen. Ich finde es ganz interessant, dass der Trend bei der Division, also wir haben vor 2 Jahren haben alle bei uns in der Division bessere Quarterbacks gekriegt und aufgerüstet im Team. Jetzt ist es Traineraufrüsten angefangen. Sean Payton bei den Broncos jetzt ja schon diese Saison da. Man merkt eine Verbesserung beim Team. Jetzt mal gucken, was bei den Chargers passiert. Und bei den Raiders bin ich auch gespannt, was da coachingmäßig noch passiert. Auch da sind wir ja noch nicht ganz klar, was da nächste Saison kommen wird.
Ja, bleibt spannend, definitiv.
Sehr schön. Wollen wir weitermachen mit ein paar kleinen News aus dem Team?
Machen wir gerne. Der Wandervogel ist wieder fortgezogen. Keandre Coburn bleibt dieses Jahr quasi auf gepackten Koffern, wenn man so möchte. Das zweite Mal, dass er, möchte fast sagen, so ein bisschen unerwartet bei einem anderen Team landet. Dieses Mal sind es die Tennessee Titans, die Keandre Coburn vom Practice Squad der Chiefs weggesigned haben. Das ist durchaus möglich. Die haben sich zusätzlich eben auch noch Quinton Bohanna, ehemaliger 6th-Runden-Pick der Cowboys aus 21, vom Practice Squad der Lions geholt. Ich denke, man will da anschauen, welcher von den beiden da potenziell für die Zukunft vielleicht interessant sein mag. Für Coburn ist es dann aber auch irgendwie ein Fingerzeig, dass es dann offensichtlich bei den Chiefs nicht aktuell zu mehr reicht? Oder wie siehst du das?
Naja, es ist so ein bisschen ein Problem, dass er, glaube ich, zwar Talent hat, aber eben noch nicht da ist, wo man sich erwartet hat. Hat in der Preseason ganz klar und deutlich das Duell verloren gegen mehrere Spieler auf der Position. Also wir haben ja eben gegen Derek Nady gesehen. Ich glaube, gegen Dickerson hat er am Ende mehr oder weniger das Duell auch verloren. Und daher eher eine langfristige Entwicklung. Die kann er nur auf dem Practice Squad nehmen. Und bei den Titans, glaube ich, ist die Saison mehr oder weniger durch. Und von daher können die testen, können die ohne Probleme ihn dann aus vom Practice Squad sein, was wir nicht gemacht hätten. Von daher schade. Gucken wir mal, ob er nicht irgendwann wiederkommt.
Ja, Wiedersehen macht Freude. Wäre dann die Nummer 3. Wir sind gespannt. Schauen wir uns an.
Da müssen wir eigentlich zum Doc Marius kommen, oder? Und der Injury-Situation.
So ist es. Hier flattern bloß gerade auf X schon die nächsten Meldungen rein. Deswegen muss ich gucken, dass ich auf dem aktuellsten Stand bin. Also Stand Freitagabend, kurz nach 8, ist derjenige, welcher den Chiefs fehlen nach wie vor. Left Tackle Donovan Smith und Running Back Isaiah Pacheco, die beide jeweils das Training am Mittwoch, Donnerstag und auch Freitag verpasst haben. Pacheco wurde, das ist gerade kurz vor der Sendung reingekommen, laut Andy Reid sogar an der Schulter operiert, fällt also definitiv diese Woche aus, könnte aber kommende Woche wieder ins Training zurückkehren. Das ist die gleiche Schulterverletzung, die er schon mal letzte Saison hatte. Also ich hoffe, dass dann nichts Langwierigeres ist. Mike Edwards war krank diese Woche, beide Tage dem Training ferngeblieben. Aber am Freitag heute könnte er zurückkehren. Ich glaube, das sieht gut aus. Wäre auch gut, denn unser anderer Safety Brian Cook ist nicht verfügbar. Dementsprechend wäre es gut, ihn da wieder zurückzuhaben. Zurück ist auch Linebacker Leo Chanel. Der war auch krankheitsbedingt nicht im Mittwochstraining, aber Donnerstag zurückgekehrt. Genauso wie Nick Bolton, der eingeschränkt war noch am Donnerstag. Dafür Drew Tranquill diese Woche wieder vollständig mit dabei gewesen im Training. Die Chiefs haben aktuell auch eine Roster-Exemption für Justin Ross, der zwar diese Woche beide Trainingseinheiten, also Mittwoch und Donnerstag, vollständig absolviert hat. Andy Reid hat aber gerade vorher bestätigt, dass er auf der Liste bleiben wird, noch nicht gegen die Patriots diese Woche spielen wird. Er wird nächste Woche von der Liste gestrichen. Also das heißt, nächste Woche werden die Chiefs ihn dann erstmal aktivieren. Schade, hätte ihn gerne tatsächlich gegen die Patriots gesehen. Ein bisschen fürs Selbstvertrauen tanken wäre da schon möglich gewesen, aber so ist das nun mal. Auf Seiten der Patriots sieht es ein bisschen anders aus, was den Injury Report angeht. Da hat insbesondere Ramondre Stevenson mit Knöchelverletzung alle Trainingseinheiten diese Woche verpasst. Trent Brown, der Offensive Tackle und der Safety Brent Schooler haben das Training am Donnerstag verpasst. Mittwoch waren sie noch mit dabei und gleich 6 Wide Receiver sind auf dem Injury Report gelistet, die allesamt nur Limited trainiert haben. Also Demary Douglas mit Concussion, Devontae Parker, Knieverletzung, Keshawn Boutte und waren letzte Woche sogar inaktiv gegen die Steelers. Juju Smith-Schuster, unser alter Bekannter, Matthew Slater und Taquan Thornton waren jeweils auch nur eingeschränkt mit dabei. Da bin ich gespannt, für den einen oder anderen wird es kurzfristig noch reichen. Aber ja, auch da schon merklich, dass die Woche der Regular Season, die Wochen fortgeschritten sind. Also auch nicht mehr alle in vollster Stärke vorhanden da im Training.
Ja, ist aber die Frage, worum geht es den Patriots aktuell noch? Also das ist ja, glaube ich, ganz, ganz wichtig dabei. Das heißt, da nimmst du dann Spieler, glaube ich, auch eher raus, als dass du sie jetzt auf den Platz zwingst. Eine News, die ich noch ganz spannend fand, war, dass Justin Watson, einer der Wide Receiver, eben gesagt hat, die Chiefs wären mehr im Filmraum und würden auch nach dem Training sich noch mit Quarterback Patrick Mahomes bestimmte Szenen angucken. Es gibt so Sachen, wo ich dann immer so schmunzeln muss und denke, das fällt euch ja früh ein, dass ihr vielleicht ein bisschen mehr Extra Work da reinbringen müsst. Also, ich finde es ja gut und ich glaube, es ist auch als positive Nachricht gedacht, aber also wir haben jetzt so viele Probleme mit Drops, wir haben so viele Probleme mit Route Running, wenn denen jetzt einfällt, hey, wir können ja noch ein bisschen mehr Film-Sessions machen, ich weiß ja nicht.
Ja, schwierig. Ich habe auch gerade noch gelesen, also Donovan Smith auch definitiv raus für Sonntag. Das heißt, Vanya Morris bekommt seinen zweiten Regular Season Start in seiner Karriere, nachdem er das letzte Woche schon ganz ordentlich, kann man schon sagen, gegen die Bills gemacht hat. Also wir freuen uns auf Weiteres.
Ich weiß nicht, wenn man durchgeguckt hat, weil es mich interessiert, Vanya Morris ist der einzige Play, was wirklich gegen ihn läuft, war die Interception, die Deflection, das war sein Gegenspieler. Das war etwas nervig, aber der muss lernen und ich glaube, das ist, also dem würde ich gar keinen Vorwurf machen, sondern eigentlich ist es gut, dass er jetzt die Spielzeit kriegt. Es ist gut, dass die Verletzung nicht irgendwie direkt vor der Postseason kommt und wir da einfach die Möglichkeit haben, ihn spielen zu lassen, ihn testen zu lassen und vielleicht gibt er den Platz zwar nicht mehr her. Würde mich nicht wundern.
Nee, mich auch nicht. Und vor allem jetzt die letzten 4 Spiele Regular Season, das ist schon etwas, wo man sagen kann, gib dem Jungen seine Zeit, gib ihm seine Snaps. Das gilt ja auch für andere. Deswegen umso bitterer, dass Justin Ross jetzt noch nicht mit dabei sein kann, nachdem er wirklich jetzt so lange raus war. Also auch den hätte ich gerne nochmal ein Spiel gegönnt in der Regular Season, weil ich glaube, auch den brauchen wir, auf den kommt es an. Auch der kann mit ein bisschen Wut im Bauch, sage ich jetzt mal, was zeigen, dass er jetzt so lange raus war und einfach nicht zeigen durfte, was er konnte. Zu Recht natürlich, also du musst dann auch gerade stehen für das, was du neben dem Platz machst, wenn du da nicht dein Leben ordentlich führen kannst. Aber die Strafe hat er bekommen, hat einen Deal gemacht mit der Staatsanwaltschaft und jetzt muss er sich aufs Sportliche konzentrieren. Es ist noch ein bisschen Zeit dazu und wünschen ihm entsprechend das Beste.
Ganz genau. Lass uns gerne ins Spiel reingehen. Für mich, also ich denke, wir können festhalten, die Chiefs sind klarer Favorit, die Patriots sind draußen aus dem Rennen um die Playoffs, haben eine grauenhafte Saison gespielt, haben letzte Woche dann aber doch etwas überraschend wieder mal ein Spiel gewonnen. Und für mich ist glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir einfach mal anfangen und dieses Team versuchen zu verstehen. Ich war mit den Kollegen von Trash Talk Patriots, ja schon gesagt, im Podcast drinne und die sind schon gedanklich eben sehr dahin, was passiert eigentlich mit dieser ganzen Franchise. Und ich glaube, das muss man vorher mal festhalten. Es ist eben rausgekommen, vor 1, 2, 3, 4 Tagen, dass scheinbar die Entscheidung gegen Bill Belichick schon getroffen worden ist, dass er sozusagen jetzt auf Abschiedstournee ist und Ende der Saison nach weit über 20 Jahren diese Franchise verlassen wird, was natürlich ein historischer Schritt wäre. Dann überrascht es mich auch nicht, dass er noch versucht, jetzt Spiele zu gewinnen, vielleicht zu überzeugen, vielleicht zu zeigen, dass er da auch was verändern kann. Ansonsten hätte ich denen ja eigentlich auch empfohlen, lässt die Saison auslaufen und versucht, so viel Draft-Material wie möglich, beste Position, die möglich ist, reinzuholen. Weil ich glaube, die ganz große Frage bei dem Gegner ist, wie bei fast allen Gegnern, die wir noch haben, wer ist eigentlich Quarterback und wer ist die richtige Entscheidung da? Und im letzten Spiel hat Bailey Zappi gespielt, davor war Mac Jones der Starter. Sie hatten noch einen weiteren Quarterback, der jetzt aber gegangen ist und bei den Ravens spielt. Also am Ende ist dann so eine Situation, wo man sagen kann, eigentlich sind die mit allem nicht zufrieden und Bailey Zappi ist gerade die Person, die am meisten Vertrauen hat. Und ich glaube, das wird wirklich spannend zu sehen sein, wie Spagnuolo, wie unsere Defense eben damit umgeht und wie sie einen immer noch verunsicherten, immer noch nicht ganz glücklichen Bailey Zappi dann unter Druck setzt. Also ich glaube, das ist eins der Schlüssel-Matchups in diesem Spiel ist Bailey Zappi gegen unseren Pass Rush.
Ja, so ist es. Die Patriots haben aktuell die schlechteste Bilanz der AFC, mit Arizona, glaube ich, die zweitschlechteste in der Liga. Damit auf dem besten Weg Richtung Nummer 2 overall in der Gesamtauswahl Draft 24. Sind 2 Spiele besser als die Panthers. Die haben ja ihren Erstrundenpick an die Bears abgegeben. Und ja, es wird allen Anschein nach das letzte Duell Andy Reid, Bill Belichick als verantwortlich von Chiefs und Patriots sein. Du hast es gerade gesagt, die Spekulationen verdichten sich. Es ist wahrscheinlich offensichtlich, dass nach der Saison die Ära Bill Belichick in New England beendet sein wird. Und ich habe mal nachgeschaut. Belichick führt momentan im direkten Duell der beiden Coaches mit 7-5, liegt in der Postseason inklusive Reeds Eagles-Zeit bei 3-0 sogar. Andy Reid liegt bei den Aufeinandertreffen in der Regular Season leicht vorne mit 5-4. Also wir werden sehen, ob es da woanders noch eine Fortsetzung geben wird. Vielleicht in der gleichen Division oder auch in der gleichen Conference. Das wird sich dann zeigen. Wir haben, wenn man sich die Bilanz aus den letzten Spielen anguckt, logischerweise 3 der letzten 5 verloren. So nach der Bye-Week, ganz untypisch Andy Reid-mäßig, gar nicht so richtig reingekommen. Die Patriots haben bis auf dieses 21-18 im letzten Spiel gegen die Steelers, das teilweise ganz gut aussah, 4 Niederlagen eingesammelt, betrachtet man eben die letzten 6 Spiele, dann sogar 5. Eine davon haben wir live im Stadion gesehen gegen die Indianapolis Colts. Das war alles andere als ein Leckerbissen für die Augen, aber das waren halt eben auch 2 Teams, wo man schon gemerkt hat, die Starting Quarterbacks sind verletzt, und dann war Mac Jones, der dann mal wieder das Vertrauen hatte, aber kurz vor Schluss dann für den letzten Drive auch noch gebencht wurde. Fast die Höchststrafe, die du irgendwie kriegen kannst. Dementsprechend war das alles nicht so wirklich Fisch, nicht Fleisch. Und man hat schon gemerkt, dass Bill Belichick da sehr angefressen war auf der Pressekonferenz danach. Und ja, ich glaube, das dürfte es dann auch gewesen sein. Es ist tatsächlich aber ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Also Joe Thuney trifft zum ersten Mal auf sein altes Team, bei dem er 5 Jahre war, 2 Super Bowl-Ringe gewonnen hat. Und auch Juju wird wieder auf die Chiefs treffen. Und das Jahr, dass er jetzt abwesend war bei den Chiefs, die 933-Yard-Saison, die mit Super Bowl-Ring gekrönt wurde, die hat er nicht so richtig, sage ich jetzt mal, bestätigen können. 11 Spiele gemacht, steht bei 29 von 47 erfolgreichen Tage, 260 Yards und 1 Touchdown. Das ist der schlechteste Wert seiner Karriere, seit er bei den Steelers 2021 nur 5 Spiele gemacht hat, sich dann an der Schulter verletzt hatte und dann erst in der Wildcard-Round wieder zurückgekommen war. Also da ist Luft nach oben, hat aber jetzt gegen die Steelers tatsächlich eine seiner besten Leistungen, wenn nicht sogar die beste Saisonleistung gezeigt. Also auch der läuft vielleicht nochmal kurz zu Hochform auf vor Ende der Saison und will es dann natürlich nochmal den alten Weggefährten beweisen, nach dem Motto, ja, hättet ihr mich mal ein bisschen bezahlt, dann wäre ich jetzt auf eurer Seite. Also kann man schon vorstellen, dass da auf der einen oder anderen Seite schon noch ein bisschen kleine Rechnungen offen sind.
Ja, es war ganz spannend. Joe Thuney war der Spieler, dem die Kollegen von dem Patriots-Podcast auch am meisten nachtrauern. Also das ist wirklich am Ende der meines Erachtens immer noch beste Left Guard der Liga und ganz richtig bei uns in der O-Line. Und Juju ist wahrscheinlich der schlechteste Free-Agency-Deal, den Bill Belichick in seiner gesamten Karriere gemacht hat. Der hat immer noch ein Dead Cap von 16 Millionen US-Dollar also wenn wir ihn jetzt cutten würden, im nächsten Vertragsjahr dann immer noch 12. Also das ist am Ende richtig, richtig teuer, was da passiert. Und auch wenn es nur eine Average Salary auf 8,5 Millionen ist, aber diese 3 Jahre 25,5 Millionen, die bin ich ganz glücklich, dass die Chiefs sie nicht bezahlt haben, wenn ich sehe, wie viele Verletzungsprobleme der gute Kollege
jetzt hat. So ist es. Ich habe ja auch wieder verdrängt gehabt, dass es sogar schon 3 Jahre sind, die er da unterschrieben hat. Also von daher bin ich ganz froh, dass mit seinen Knöcheln da die Wurst vom Teller gerollt ist und wie sie nicht aufgefangen haben.
Also im letzten kann man ihn ganz gut cutten. Da sind es noch 2,5 Millionen circa Dead Cap. Das geht schon noch. Aber für mich war das nochmal so ein Zeichen dafür, dass da auch alles in Ordnung gelaufen ist. Also wenn man sich das Team anguckt, für mich haben die Patriots eine okaye Defense, vielleicht sogar eine überdurchschnittliche Defense. Wenn man sich mal anguckt, wie viele Yards die normalerweise so zulassen, dann ist das schon in Ordnung. Platz 8 mit knapp über 307 Yards und 28 Touchdowns, die sie erlauben. Also gerade aus meiner Sicht über die Luft sieht das okay aus. Also die Platz 15. Ich finde es interessant, wie stark sie als Rushing Defense sind, also da lassen sie nur 88 Yards zu. Jetzt haben wir gerade schon drüber geredet, Isaiah Pacheco ist nicht da und die Chiefs sind jetzt nicht das Team, das sehr, sehr viel läuft. Von daher ist das vielleicht für uns sogar ganz okay, weil wir da eigentlich keine Stärke haben, da wo sie stark sind. Also von daher, den Run zu etablieren, wird eine Herausforderung gegen die Patriots und vielleicht eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, damit unsere Offense, fangen wir mit der Offense mal an, dann gut funktionieren kann gegen den starke Defense. Aber ich mache mir wenig Sorgen. Also JC Jackson ist ja von den Chargers zu den Patriots zurückgegangen. Aber gerade dessen, also gerade die Bälle in die ins Defensive Backfield sehen bei denen jetzt nicht so aus, dass sie mir Probleme machen. Die haben keinen Defender aus meiner Sicht, der Travis Kelce wirklich verteidigen kann. Und wenn der gedoppelt wird, dann hoffe ich eben auf Rashee Rice, dass da mehr kommt. Das wären so die Sachen, die ich da gerade sehe. Und eigentlich müsste unsere Offense gegen die Patriots sehr, sehr gut aussehen.
Ja, auf jeden Fall wäre es Zeit, dass wir uns justieren. Ich meine, Mahomes hat jetzt ein QB-Rating von unter 80 in 3 der letzten 4 Spiele erzielt. Unsere Pass-Offense ist in den letzten 6 Wochen im unteren Drittel der Liga angekommen. Also jetzt mal Kyle Murray und die Cardinals rausgenommen, dann sind die Chiefs aktuell nur minimal besser als Teams, die einen Rookie- oder Backup-Quarterback spielen lassen. Das ist sind schon harte Fakten, aber wir wissen es alle, woran das liegt, dass wir eben hinter Rashee Rice, hinter Travis Kelce eben viel zu wenig Produktivität in Gang gebracht haben. Aber besonders Rashee Rice müssen wir nochmal hier gesondert erwähnen. Der ist noch 249 Receiving Yards davon entfernt, um der produktivste Rookie in Andy Reids Coaching History zu werden als Wide Receiver. Also hat schon Mecole Hardman und Tyreek Hill überholt, Chiefs intern. Jetzt sind nur noch die Eagles Wide Receiver Jeremy McLean und DeSean Jackson vor ihm. DeSean Jackson ist auf 1, der hat 912. Ich denke, das dürfte er in 4 Spielen auch nochmal reißen, wenn er weiterhin so gut getargetet wird und gesund bleibt. Dann ist das auf jeden Fall eine beeindruckende Leistung, die sich Rashee Rice da verdient hat und zeigt eben auch das Vertrauen, das Schritt für Schritt, Spiel für Spiel gewachsen ist von Mahomes in seine Richtung. Und auch Travis Kelce jetzt schon wieder abgeliefert, ist jetzt 8 Saisons hintereinander mit 80 und mehr Receptions unterwegs, liegt gleich auf mit Jerry Rice und vielen anderen längste Serie in der NFL-Geschichte. Es fehlen ihm nur noch 104 Yards für die 8000 Receiving-Yard-Saison in Folge. Momentan hat er 896. Auch das dürfte etwas werden in den nächsten 4 Spielen. Wobei, und das habe ich auch mal gesehen, Bill Belichick war immer ganz gut da drin, mit seiner Defense wilde Sachen zu machen und besonders so die stärksten Receiver oder die stärksten Spieler generell der gegnerischen Offense auszuschalten. Und Travis Kelce's Statistik gegen Bill Belichick und die Patriots sieht in 5 Regular Season Games gar nicht mal so gut aus. Also der hat nur 28 Catches gekriegt für 330 Yards und einen einzigen Touchdown. Also,
ja, aber das ist genau die Taktik, die Bill Belichick macht, den stärksten Spieler des Gegners eher doppeln.
Ja, doppeln, genau.
Und dann lieber mit Cornerback 2 und einem Safety arbeiten und dafür den zweiten und dritten dann mit den besseren Einzelcornerbacks auf eine Insel schicken. Das ist so ein bisschen die Taktik, die er immer gegangen ist. Und die wird er hier auch machen. Also die haben ja nicht den einen Verteidiger, der einen Travis Kelce, die haben keinen großen Safety, die haben keinen Coverage-Linebacker, wie es für uns vielleicht Drew Tranquil jetzt ist, der mit einem Tight End mitgehen kann. Von daher haben sie einfach ein Problem auf der Position. Und dieses Mismatch lösen sie eben ganz oft durch Doppeln. Und das funktioniert relativ gut.
Ja, in den Playoffs übrigens in 2 Spielen war Kelce sogar noch ein bisschen unproduktiver, hatte nur 9 Catches für 46 Yards und einen Touchdown. Aber wie du schon gesagt hast, es muss Lösungen geben, es wird Lösungen geben. Zwar haben die Patriots in 5 Spielen hintereinander ihre Gegner unter 21 Punkten gehalten. Auch gegnerische Quarterbacks sind unter 215 Yards und nur bei 44 Punkten in 4 aufeinanderfolgenden Spielen geblieben. Aber wenn du das Spiel gegen die Steelers gesehen hast, dann merkt man doch deutlich, wo sind die Schwachstellen, in welche Richtung sollte man eher nicht werfen. Also wenn wir lange Pässe machen wollen, so 20 Yards plus und die Secondary da bespielen, dann sollten wir Jabril Peppers und Jonathan Jones ein bisschen vermeiden. Die haben relativ gute Coverage-Werte. Peppers letzte Woche auch wieder mit einer Interception, 2. in dieser Saison. Also du hast schon gesagt, Cornerback JC Jackson ist schon dann die deutlich bessere Variante. Der spielt die 2. enttäuschende Saison. Momentan der schlechteste gegradete Cornerback von PFF der Liga mit 30,8 in Coverage Grade, also schlechtester aller Corner, auch was den, glaube ich, Overall Grade angeht. Also Auch Safety Kyle Duggar, der andere, ist nicht mit der besten Coverage gesegnet. Insofern hat er zwar letzte Woche einen halben Sack erzielen können. Dennoch, glaube ich, wäre die beste Strategie, kurze Pässe, Sicherheitspässe, bisschen am Anfang vielleicht 15 bis 20 Yards in Gang bringen, einfache Screenplays nach außen. Da sind die Patriots anfälliger. Und dann eben schauen, wie viele Yards after Catch wir generieren können. Also für mich persönlich ist das ein Spiel, in dem Kadarius Toney beispielsweise glänzen könnte, Rashee Rice auf einer Open Field Route quasi Yards after Catch machen kann und aber auch Jerick McKinnon vielleicht in einer anderen Rolle dann seine Pässe bekommt auf die kurze Distanz. Clyde Edwards-Helaire eben auch gut in solchen Dingen. Ich hätte gerne Justin Ross gesehen, vielleicht mal ausprobiert auf so 1 gegen 1 Contested Catches, aber den sehen wir erst in der kommenden Woche. Aber grundsätzlich muss man sagen, ich erwarte jetzt von der Offense, von Matt Nagy, von den Coaches Variabilität, ohne das Playbook zu weit aufzumachen. Aber die Zeit für uninspirierte, schnelle Three-and-Out-Drives der Offense, die muss jetzt vorbei sein. Du hast die einmalige Chance, jetzt mit einem absolut machbaren 4-Schedule-Restprogramm super machbare Spiele zu haben. Klar, die müssen erstmal gewonnen werden. Und für die Patriots, und das ist natürlich das Gefährliche, für die geht es um nichts mehr. Die freuen sich, wenn sie jetzt noch ein bisschen ärgern können. Aber da muss man sich jetzt zusammenheißen, da muss man alles reinhauen, was geht. Und wir sagen das zwar jede Woche wieder, aber es ist immer noch so, dass wir nur an Nuancen arbeiten müssen in der Offense. Leichter gesagt als getan. Aber es ist alles da. Es ist keine Raketenwissenschaft, sondern es ist einfach das Besinnen auf die eigenen Stärken, die da sind, von denen die Jungs auch wissen, dass sie drauf haben. Und wie gesagt, es gibt Möglichkeiten, diese Defense der Patriots so zu bespielen. Das haben schon andere Teams hinbekommen, die weit hinter uns stehen, die auch nicht mehr in die Playoffs kommen können. Insofern, warum sollten wir das nicht auf die Reihe kriegen?
Durchaus. Also ich finde es ganz spannend, was sind die Spieler, die ich da erwarte. Und für mich ist es hundertprozentig, wie du auch gesagt hast, dass ein Rashee Rice gut überzeugen kann. Ich glaube, dass ein Kadarius Toney ein großes Spiel haben wird und auch viel eingesetzt wird. Der ist heiß, der möchte was machen. Ich glaube auch, ein Justin Watson wird Räume bekommen, weil Rashee Rice weiß jetzt auch irgendwie jedes Kind, dass der ganz gute Leistung bringt. Auch der wird besonders behandelt, einen Travis Kelce sowieso, und dann muss eben Justin Watson mal kommen. Wahrscheinlich werden wir wieder austesten und gucken, wie gut denn und wie ordentlich dann auch ein MVS und ein Sky Moore vielleicht Chancen bekommen. Ich hoffe aber, wir lernen, dass wir gerade die anderen fest und stark einspielen können. Und für mich sind es die Running Back, also Clyde Edwards-Helaire und Jerick McKinnon, wahrscheinlich nicht so stark durch den Run, sondern wirklich durch Screenpässe und dann dieses typische Yards After Catch Thema. Also ich glaube, das ist, wenn man eine Stärke aktuell bei den Chiefs hat, sind sie Yards After Catch. Sensationell bei Rashee Rice, sensationell bei unseren Running Backs. Die sind wirklich, vielleicht die wichtigste Statistik für uns, ist eben fast auf der Line of Scrimmage den Ball rüberzugeben und dann gut zu blocken, gut Räume zu finden und so Punkte zu machen.
So ist es. Und wenn man sich anschaut, also du hast schon angesprochen, die Rushing Defense der Patriots, die ist dann doch ganz gut mit 88,2 Rushing Yards pro Spiel, Platz 3 in der Liga, und besonders Linebacker Jelani Tavai, da sollte sich das Tape angeguckt worden sein von dem, denn der findet verstärkt in der Box statt. Also da müssen wir schauen, dass wir, wenn jetzt Pacheco eben nicht dabei ist, dann auch anders die Backs angespielt werden, weil so uninspiriert, wie wir das beim letzten Mal hatten, können wir uns das eigentlich nicht leisten, und vor allem dürfen wir nicht wieder in der zweiten Halbzeit den Run komplett aufgeben. Ich glaube, wir müssen einfach variabler sein, das, was ich gesagt habe. Nagy muss jetzt Lösungen präsentieren, die gegen solche Defenses halt eben zünden, um die Offense ins Rollen zu bringen, um den Jungs eben zu zeigen, wir können es doch, wir müssen es einfach nur nicht nur im Training zeigen, sondern auch am Sonntag auf der Wiese.
Definitiv. Also ich glaube, da hat man ziemlich klar die Offensivtaktik der Chiefs. Wenn man jetzt das einmal umdreht, sich die Defensive anguckt, für mich ist der entscheidende Faktor, und das hat sich im letzten Spiel auch gezeigt, wir müssen den Run stoppen. Wir müssen diese Patriots zum Wurf zwingen und die Quarterbacks in Aktion bringen. Ich bin ganz happy mit Drew Tranquil, der wieder da ist, mit Nick Bolton, der wieder da ist. Das sind unsere Runstopper. Das ist die zweite Line, die das dann halten kann, dass da niemals 5-6 Yards rauskommen, sondern maximal 2-3 pro Run und wir da dann immer gut aussehen. Und da bin ich sehr glücklich, dass Nick Bolton wieder da ist, dass auch Tranquil, der es wirklich sensationell gemacht hat in der Verletzungszeit von Nick Bolton, dass die wieder wirklich mit ihrem Power, mit ihren Tackles, mit ihrer Energie auch wieder da sind und eben, weil sie dieses Spiel so gut lesen können, weil sie erkennen, was passiert da und wo wollen sie was machen. Und es war ganz interessant zu sehen, wenn man sich Elliott angeguckt hat in den Next-Gen-Stats der NFL, der ist wirklich nur durch die Mitte gegangen. Also der ist fast nie nach außen gegangen. Wenn man sich früher den Elliott erkannte aus Zeiten der Dallas Cowboys, dann ist der eben ganz viele Outside-Runs gelaufen, um eben die Lücke zu finden. Bei den Patriots ist er wirklich knallhart durch die Mitte durch. Und da mache ich mir irgendwie wenig Sorgen. Ich finde, da sind wir, also ich glaube, in der Mitte sind wir eigentlich ganz gut. Wir haben eher eine Schwäche, wenn die Leute nach links rausgehen und dann auf der Seite von Omenyo und Mike Dana dann eher vorbeizugehen. Also Kalaftis ist dann deutlich besser, macht gut Pressure, hält das auf. Aber die andere Seite ist ein bisschen unsere Schwachstelle. Und wenn Elliott wirklich versucht, durch die Mitte zu gehen, dann glaube ich, sehen wir da ganz gut aus. Und dann müssen wir einfach in diese Third Downs reinkommen. Und da sind die Patriots wirklich, wirklich schlecht, weil da weiß man, sie müssen werfen. Und sowohl Mac Jones als auch Bailey Zappi haben das große Problem, dass sie selbst unsicher sind, dass sie Fehler machen, dass sie auch Interceptions relativ regelmäßig werfen. Aber dass eben auch die Receiver, wir haben die Verletzungsliste drüber gesprochen und auch davor schon nicht wirklich gut sind. Und da mache ich mir eher wenig Sorgen. Also wenn wir so in solche typische 3-8, 7, vielleicht sogar bis 3-5 Situationen kommen, dann glaube ich, da können wir die Offense sehr, sehr, sehr gut stoppen. Da sind unsere Defense auch extrem stark, weil es da meistens um Würfe geht. Und unsere Cornerbacks wissen wir ja selbst, Trent McDuffie und Jerry Sneed gut aussehen. Ich bin gespannt, wer Juju deckt. Ich nehme an, das wird wahrscheinlich Sneed sein und da mache ich mir gar keine Sorgen. Also würde mich jetzt nicht wundern, wenn das unter 20 Yards bleibt.
Ja, also besonders gegen so eine Patriots-Offense, die nur zweimal in diesem Jahr 21 und mehr Punkte erzielt hat. Schlechteste Offense, was Points per Game angeht in dieser Saison. Also wenn wir dagegen stehen mit 17,5 zugelassenen Punkten pro Spiel, Platz 3 in der Liga, besonders stark eben gegen den Pass momentan mit 185 Passing Yards nur zugelassen, Platz 6. Also da ist schon auf jeden Fall Potenzial da, dass man so eine Patriots-Offense überhaupt nicht ins Spiel kommen lässt. Und wenn man sich anschaut, ich glaube, Bailey Zappi bräuchte ein ähnlich gutes Spiel wie Halbzeit 1 gegen die Steelers, um da einigermaßen möglichst lange die Patriots im Spiel halten zu können. Aber dadurch, dass unser Pass-Rush deutlich stärker geworden ist als zuletzt. Also ich finde, man merkt nach wie vor, dass Chris Jones aus der Bye-Week nicht so richtig rausgekommen ist. Führt die Defense in Sachen QB-Hits an, 20 Tackles for Loss auch 9, aber in Sachen Sacks, da muss er sich ranhalten, um seinen zweiten Bonus dieses Jahr noch zu erreichen. Also steht momentan, glaube ich, bei 7,5. Die 1,25 Millionen US-Dollar, die er für 10 bekommt, die sind in Reichweite, aber die 500.000, die er nochmal zusätzlich für 15,6 bekommt, die sind momentan ein bisschen weit entfernt, sage ich jetzt mal. Da ist der Weg doch entsprechend weiter, aber ich bin guter Dinge, dass zumindest der Pass Rush, so wie er auch gegen die Bills aussah, mit eben 3 Sacks und 10 QB-Hits, dann doch wieder die Stärke zeigen wird. Kalaftis sah deutlich besser aus, Mike Dana sah deutlich besser aus. Übrigens, wer noch nicht angeschaut hat, die neue Folge von The Franchise befasst sich mit dem Unsung Hero Mike Dana und das an der Stelle als Tipp für die Zeit bis zum Game Day. Also schöne Insights von den Chiefs da präsentiert bekommen. Und wie du gesagt hast, Daniel, wir müssen aufpassen auf Ezekiel Elliott, denn der kann halt eben sowohl Receiving Back sein als auch eben Running Back. Letzte Woche vermutlich seine Saisonbestleistung gezeigt mit 7 von 8 Targets für 72 Yards und einem Touchdown. Also der hat besonders halt eben als Receiving Back überzeugt. Da können wir ganz gut was dagegen setzen. Als klassischer Running Back ist er mir aktuell auch ein bisschen zu eindimensional eingesetzt. Liegt vielleicht auch ein bisschen am Game Design. Aber ja, wir haben es gesehen, wie James Cook agiert hat. Da sehe ich so Ähnlichkeiten für Ezekiel Elliott. Also auch den hatten wir über eine gesamte Halbzeit nicht so richtig im Griff. Und wir müssen da vernünftige Lösungen präsentieren, weil aktuell lassen wir halt einfach 140,9 Yards per Game zu. Was den Run angeht, das ist momentan Rang 20 in der Liga, aber ich bin auch sehr froh, Nick Bolton kehrt zurück, der wirkte letzte Woche noch nicht so physisch und druckvoll, wie wir das sonst von ihm kennen, deswegen ist es gut, dass Drew Tranquil wieder da ist, dieses physische Element einfach wieder mit reinbringen wird in das Spiel der Defense und dann mache ich mir ehrlich gesagt auch nicht so viel Sorgen, weil ein Juju, der sah dieses Jahr nicht so besonders gut aus, Ein Hunter Henry ist auch okay gewesen letzte Woche, aber ohne großartig zu glänzen. Und alles, was dann sonst noch kommt, also dadurch, dass die eben auch verletzungsbedingt sehr viele Leute haben, die nicht bei 100% sind, sollten wir das, glaube ich, einigermaßen im Griff kriegen. Das ist natürlich immer ein frommes Wunschdenken, aber ich glaube, es ist nicht so abwegig, dass wir zumindest mal, wenn wir Pressure auf Seppi machen, dann gibt es eben Möglichkeiten. Und wenn man sich mal die O-Line anschaut, ich glaube, der Left Tackle Brown ist ganz gut, aber dann, ja, Center Andrews kann man auch noch was mit anfangen. Die beiden Guards finde ich so eher Durchschnitt und ja, Right Tackle. Also es gibt Möglichkeiten, da durchzukommen.
Ehrlicherweise finde ich den Right Tackle am interessantesten. Also Andrews ist super stark. Für mich ist On Venue oder Ovenu. Ja, ist ein Rookie, der ist wirklich ein Brett. Also, ja. Also wenn ich jemanden aus diesem ganzen Patriots-Team gerne hätte, dann den als sehr kostengünstigen Ersatz für Jawan Taylor, den würde ich direkt nehmen. Also klar, Brown ist besser bewertet, aber also wenn du ist ein Rookie ganz jung drinne, spielt als Right Tackle eine sensationelle Saison, das kann man festhalten. Ja, O-Line ist glaube ich, nicht das Problem der Patriots aktuell, die ist okay. Für mich, wenn man auf unsere Seite guckt, wird es eben wirklich interessant sein, wie wir auf Safety aussehen. Mike Edwards ist für mich jetzt nicht die generelle Lösung. Brian Cook ist ja wieder da. Wir haben aber mit Jamari Connor ja nochmal so ein Spielertyp für mich, der so ein bisschen mich an den Honey Badger erinnert, einfach vom Gefühl her, weil der einfach wirklich auch dieser Safety ist, der aber auch den auf Cornerback, auf Nickel Corner dann spielen kann, sehr viel Druck machen kann, sehr viel vorne an der Line of Scrimmage machen kann. Also mal gucken, wie das so läuft und welche Rolle wir da einnehmen, wie die zusammen spielen und wie das dann ganz genau aussieht. Mike Edwards vielleicht dann in der Defense bisher von den Neuzugängen die größte Enttäuschung. Und ich hoffe, Kalafdis wird seinen 10. Sack holen. Also auch wenn Chris Jones weit weg ist von seinen Zielen. Kalafdis mit 9 aktuell, das ist in ganz naher Reichweite. Das würde mich extrem freuen. Und für mich ist Charles Omenihu so ein bisschen zu ruhig geworden. Letztes Spiel wieder ein bisschen besser geworden, aber erst mehr mit Mike Dana und Unsung Heroes. Und ich finde, sie haben ein bisschen übertrieben in der Franchise-Folge. Also ist ja nicht so, dass er völlig unbekannt ist, aber er ist jetzt auch nicht vorne dran. Wenn ich ihn vergleiche mit Kalafdis, finde ich ihn stärker. Wenn ich ihn vergleiche mit Charles Omenihu, finde ich Omenihu einen Tick stärker. Also ich finde, er hat eigentlich, dadurch, dass Chris Jones das ja bei allen so eben so viel Aufmerksamkeit aufnimmt, macht da zu wenig draus. Er ist stark, er ist wichtig, der gibt auch Vollgas und ich finde das super zu hören, dass er eben im Training, in der Vorbereitung unfassbar konzentriert ist. Aber er ist jetzt auch nicht der Superstar des Teams. Also das glaube ich, kann man auch festhalten. Da fehlt nochmal ein Schritt in der Entwicklung. Und dieses Jahr ist auf jeden Fall das Stärkste von ihm. Das kann man auch festhalten.
So ist es. Ich habe übrigens mal nachgeschaut. Mike Onwenu ist kein Rookie. Der ist schon im 4. Jahr. Der ist 20 gedraftet worden, Runde 6.
Ernsthaft?
Ja. Stimmt. Der ist schon ein bisschen dabei. Also der ist vielleicht dann auch irgendwann mal interessant, weil so viele Jahre hat er ja dann nicht
mehr in seinem Vertrag. Hab ich irgendwie völlig verpeilt dann. Also das war gerade spannend, aber du hast recht. Aber er ist eben auch erst 26 Jahre alt, das muss man auch vielleicht festhalten. Genau. Jedes Jahr in der Liga ist er natürlich schon sehr, sehr gut. Könnte vielleicht jemand sein, den man auch, oder auch der wird auf dem Markt nicht günstig sein.
Nee, das wollte ich gerade sagen. Also wir haben ja schon einen teuren Right Tackle, der viel Deadcap schlucken würde, wenn wir den Vertrag nächstes Jahr auflösen würden. Da würde ich gar nicht dran denken. Aber ja, auf jeden Fall interessante Personalie. Wie gesagt, bei den O-Linern gibt es ja dann immer wieder die eine oder andere Überraschung. Wir hatten es in einem Vorgespräch. Ich bin auch nicht so tief drin bei den O-Linern, bei anderen Teams. Das ist immer wieder eine Überraschung. Auch Namen, die man schon mal gehört hat, plötzlich ploppen sie auf und denken so, ach, der ist jetzt da. Okay, spannend.
Ja, Jawan Taylor, um das auch mal festzuhalten, der hat ja dieses Jahr wenig Cap-Hit. Das nächste Jahr wird richtig wehtun mit 24 Millionen und ein Dead Cap von 34 Millionen. Also vor 25 werden wir den nicht los, um das nett zu sagen. Der kriegt zwar 20 Millionen im Schnitt, aber es ist eben wieder am Ende sehr teurer Vertrag. Also jeweils fast 25 Millionen, 24, 25, 26. Man kann ihn eben relativ gut cutten nach der 24-Saison. Das ist noch so 9,5 Millionen Dead Cap, wenn es überhaupt nicht funktioniert. Oder ihn vielleicht dann auch weiter schieben. Aber nächstes Jahr werden wir auf jeden Fall noch mit Jawan Taylor spielen. Da kann man sehr von ausgehen.
Vielleicht macht er dann ja auch nochmal einen Schritt nach vorne, nachdem er denn jetzt ein Jahr sich eingegroovt hat, dann auch ein bisschen an die Geflogenheiten der Chiefs angepasst hat, an das Spielsystem und dann auch weiß, wo er zu stehen hat, dann hoffentlich nicht mehr der meistgeflaggteste Spieler der Liga sein wird. Das wäre ganz gut.
Deine Worte in Gottes Ohren.
Ich habe Hoffnung. Ich habe Hoffnung.
Genau, lass uns das heute, glaube ich, kurz und knackig machen. Was glaubst du, wie geht das Spiel aus?
Also dadurch, dass unter der Woche, man hat es ja gehört, die Chiefs sehr gesprochen haben über auch die Vergangenheit, über Eric Bieniemy, das in schwierigen Phasen eben er als OC Verantwortung übernommen hat und eben das Team da durchgebracht hat. Und dass es eben jetzt an den Spielern liegt, an den Coaches, die alle ihn erlebt haben, seine Rolle einzunehmen und eben die Verantwortung zu übernehmen, voranzugehen. Auch Chris Jones hat gesagt, viele junge Spieler erleben zum ersten Mal diese Erfahrung in der NFL, die sie vielleicht in dem Rookie ja nicht gemacht haben. Und er meinte so, tough times make tough people. Also letztes Jahr war da vielleicht noch nicht so viel da. Dieses Jahr erlebt man dann halt eben auch mal die Widrigkeiten und geht dann gestärkt da raus. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt am Ende so ausgehen wird, wie es die letzten Spiele ausgegangen ist. Der einheitliche Tenor war, wir müssen gemeinsam nach vorne schauen, gemeinsam konzentriert eben diese letzten vier Spiele angehen. Und ich sage mal so, das Spiel ist ein Must-Win, ohne Wenn und Aber. Und da lasse ich auch nicht diskutieren, wer gegen die 3-10 Patriots ohne festen Starting-Quarterback nicht gewinnt, der hat weder Heimrecht in den Playoffs noch den Sieg in der Division oder überhaupt die Playoffs verdient. Also die Patriots werden uns nicht schenken, das wird ein hartes Spiel werden, aber wir haben dieses Spiel zu gewinnen und ich sage, wir gewinnen es deutlich und ich hoffe, dass alles, was die letzte Woche geschrieben wurde, was passiert wurde, eben auch dazu gedient hat, dass Patrick Mahomes gesagt hat, so Freunde, jetzt trete ich nochmal aufs Gaspedal und zeig's euch allen, die ihr mich schon outgecallt habt, 27-13 für die Chiefs.
Ich hab ja schon eine Prediction abgegeben im Patriots Podcast. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie viele Punkte die Chiefs da gemacht haben. Ich weiß, bei den Patriots bin ich mir sehr sicher, die werden keinen Touchdown gegen uns schaffen. Die werden 9 Punkte machen, 3 Field Goals. Aber auf Seiten von uns, ich glaube, ich habe 29-4 gesagt. Mein Gefühl könnte sogar sein, dass es höher geht. Ich könnte mir sogar so 31-9 vorstellen und damit wirklich einen klaren Sieg. Also die Chiefs, da bin ich wirklich gespannt und das finde ich auch schwer zu predikten, wie diese Offense jetzt funktionieren wird, wie wir mit der Defense der Patriots umgehen. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, also definitiv über 20 Punkten und wir halten die Patriots bei 9.
Ich wollte gerade sagen, vorzeitiges Weihnachtsgeschenk, das hatten wir noch nicht so oft, dass wir einstellig eine gegnerische Offense gehalten haben. Also wäre schön, würde ich nehmen. Wäre ein entspanntes Spiel. Kann man um 19 Uhr gerne machen.
Auf jeden Fall, das würde mich auch sehr freuen. Ich habe gesehen, du hast auch endlich unser Das Kingdom Merch bekommen. Das freut mich ja sehr.
Ja, ich hoffe, euch da draußen geht's ähnlich. Wenn noch nicht, dann versucht das gerne. Wenn ihr es verschenken wollt zu Weihnachten, muss man sich, glaube ich, ranhalten. Also jetzt 15.12. Das könnte eng werden, aber dann kommt's halt eben in den Tagen danach. Insofern, wenn ihr reinschauen wollt, shop.footballerei.de/collections und da haben wir alles für euch drinnen. Hoodie, Shirt, Beanie und die Jogginghose in lang und auch in kurz. Also ich finde alles ziemlich bequem. Ich habe jetzt auch gerade die Jogginghose an, seht ihr nicht, aber gefällt mir sehr gut. Ich hoffe euch auch, die es schon bekommen habt. Schreibt uns gerne mal Feedback, wie ihr die Sachen findet. Schreibt uns auch gerne mal, was ihr euch sonst noch wünschen würdet. Ich meine, Handschuhe wurde mir schon zugetragen mit dem das Kingdom-Logo drauf. Thermohandschuhe habe ich schon vernommen.
Thermohandschuhe?
wurde sich gewünscht, Daniel. Das wurde sich gewünscht. Und ja.
Ich verstehe ja die Kaffeetasse. Das kann ich noch nachvollziehen. Aber Thermohandschuhe überrascht mich jetzt. Aber ja.
Deswegen, ihr seid immer für Überraschung gut, haut raus, gebt uns nicht nur dazu Feedback, auch gerne Feedback geben zur jeweiligen Folge. Da seid ihr schon fleißig auf Spotify unterwegs. Und wenn ihr uns da noch nicht folgt, dann macht das gerne mal. Das hilft uns im Algorithmus, macht die Glocke grün, bewertet uns. Wir freuen uns über die vollen 5 Sterne. Da lesen wir auch gerne persönliches Feedback vor bei Apple, wenn ihr uns da mal wieder was da lasst. Ist schon lange nicht mehr vorgekommen, deswegen gerne auch das machen. Könnt ihr uns auch unterstützen. Es gibt mittlerweile, das sollte ich vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, mehr Zahlungsmöglichkeiten als nur die Kreditkarte mittlerweile bei Substack. Also wenn ihr den newsletter.daskingdom.de/subscribe, den Newsletter abonnieren wollt, die Standardvariante gibt es kostenfrei für 5 € zusätzlich im Monat. Da kriegt ihr weiteren Content und wie gesagt, könnt uns unterstützen. Es gibt mittlerweile auch Lastschrift und noch was anderes, glaube ich. Also PayPal gibt es leider noch nicht. Da warten wir auch sehnlichst drauf.
Sofortüberweisung.
Sofortüberweisung was. So, genau. Also Lastschrift und Sofortüberweisung sind mittlerweile da, wenn ihr uns unterstützen wollt. Es haben einige gefragt, die warten wollten, bis das verfügbar war. Es ist jetzt da. Könnt ihr dann entsprechend abschließen. Und wer ganz nah dran sein möchte, dem empfehlen wir den Das Kingdom WhatsApp-Channel. Ist auch auf daskingdom.de verlinkt. Könnt ihr auch abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Da geben wir so ein bisschen Behind-the-Scenes-Insights. Und Daniel und ich sind jetzt auch frisch auf der neuen Plattform von Meta, die mit Instagram gekoppelt ist, die sehr schlimm auszusprechen ist, wie ich finde, mit einem sehr furchtbaren Namen. Aber so ist das nun mal, auf Threads.
Aber wegen dem TH oder wieso findest du das?
Das ist ein Zungenbrecher. Also ich bin nicht so
Threads,
der...
Ich bin da relativ entspannt, aber einfach vielleicht das Jahr USA. Aber ich fand Threads einfach völlig okay. Aber vielleicht ist das für Deutsche... Weil sonst, ihr dürft es auch Treats nennen, wenn ihr wollt.
No, Gottes Willen. Nein, das dürft ihr nicht. Es gibt auch eine Funktion, dass man Audioinhalte, das finde ich ganz spannend eigentlich. Du kannst Sprachmemos machen und der konvertiert das dann automatisch in Text dort. Finde ich sehr spannend, ja. Hab ich auch.
Können wir übrigens, glaube ich, bei WhatsApp auch machen, dass man Sprachnachrichten schickt. Ich hasse Sprachnachrichten. Auch an alle, die mir irgendwo bei Instagram was schreiben. Also schreibt es mir bitte. Ich hasse es, Sprachnachrichten mir anzuhören. Und das hat wirklich mit gar keiner Person zu tun. Es ist einfach so. Ich finde es fast respektlos. Und das ist wirklich einfach nur mein Gefühl. Es gibt da andere Meinungen. Ich weiß das. Weil es nimmt mir jegliche Chance, das in einer anderen Art und Weise zu konsumieren. Ich muss es laufen lassen und ich muss zuhören und ich kann nicht mal kurz rübergehen. Ich finde Sprachnachrichten sehr anstrengend. Deshalb habe ich das zumindest bei WhatsApp noch nicht gemacht. Ich finde die Möglichkeit, Sprachnachrichten zu machen, weil das Aufnehmen natürlich super ist und das dann Text zu füllen, das finde ich sensationell. Das muss ich ehrlich mal sagen. Die Funktion habe ich noch nicht gesehen, finde ich aber extrem gut, wenn das so funktioniert.
Habe ich tatsächlich heute auch zum ersten Mal rausgefunden, weil jemand dann eine Voice Message und Text hatte und dann habe ich das abspielen lass und dann ist es tatsächlich auch so wie bei, wenn du irgendwelche Subtitles, Untertitel in ein Video einfügst, dann ist es genauso mitgelaufen. Fand ich schön. Also ist eine schöne Sache. Mal gespannt, wo es mit der Plattform hingeht. Hoffentlich nicht so eine Eintagsfliege wie andere Sachen, Clubhouse etc. pp. Wir sind gespannt und ja, ich bin, wer es weiß, auch nicht so richtig Team Sprachnachricht. Mache ich nur sehr widerwillig, obwohl man mir sagt, dass ich eigentlich eine angenehme Stimmfarbe dafür habe. Aber sorry, Leute, das ist mir sowohl zum Produzieren als auch zum Anhören immer, es ist mir nichts. Sagen wir es, wie es ist. Dafür haben wir den Podcast, da könnt ihr uns dann über eine Stunde zuhören. Heute sind wir unter einer Stunde geblieben. Und wenn du, Daniel, jetzt nichts mehr hast, dann wünsche ich uns eine gute Restwoche, schönen Start ins Wochenende. Hast du noch was?
Nee, alles gut. Ich gerne nur, wenn ihr Feedback, wenn ihr Vorschläge habt, das meinen wir wirklich ernst, dann schreibt uns gerne. Uns fehlen übrigens bei WhatsApp noch zwei Leute zu 900. Du willst 1000 erreichen, ich will erstmal 900 erreichen. Folgt uns da gerne, weil ich glaube, gerade am Game Day und jetzt um 19 Uhr können wir dann auch nicht spoilern wie nachts, was mich immer dann so ein bisschen ängstlich macht, was ich poste. Gerade am Game Day, glaube ich, bringt das total viel Spaß, weil wir wirklich reagieren, wir versuchen da mitzugehen. Man kann so ein bisschen interagieren dann auch. Ihr könnt uns da gerne auch auf Instagram schreiben. Das bringt uns allen sehr Spaß. Von daher kommt gerne gerade zum Game Day in den WhatsApp-Kanal. Das würde uns sehr freuen.
So ist es. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, außer die berühmten letzten Worte einer jeden Das Kingdom-Folge, die da wären. Go Chiefs! Touchdown! Chiefs!